Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 29. Januar 2026.
Hallo Heike, ich habe eine Überraschung für dich, weil heute gehen wir an einen ganz besonderen Ort. Ich bin nicht bei mir zu Hause, ich bin hier in Rom. Jetzt komm mal mit. So, jetzt sind wir drin. Wir sind in der Basilika St. Paul vor den Mauern. Und das, was dich am meisten wundern würde, sie ist fast vollkommen leer. Wir sind in dieser Millionenstadt Rom und hier ist fast kein Mensch. Obwohl Tausende von Pilgern durch diese Stadt gehen und diese Basilika jetzt gerade etwas ganz Besonderes zu bieten hat. Hier stehen noch ganz viele Stühle aufgestapelt, weil am Sonntag war Papst Leo XIV. Hier. Der hat hier die Vespa gefeiert, in dieser wunderschönen, uralten, ganz wichtigen Basilika, weil der heilige Paulus, der gute Mann, der in Tarsus geboren worden ist und der sich vom Verfolger der Christen Saulus in den ersten wichtigsten Theologen eigentlich gemausert hat, den heiligen Paulus, der ist in Rom hingerichtet worden und hier auf einem Gräberfeld vor der Stadt Rom begraben worden. Und weißt du, was das Verrückte ist? Erst fast 1600 Jahre nachdem diese Basilika gebaut wurde, hat man das Grab entdeckt. Erst Josef Ratzinger hat angeordnet, dass unter dem Altar eine Ausgrabung gemacht wird, und da hat man den Sarkophag des heiligen Paulus gefunden. Und wenn ich jetzt hier durchgehe, dann sehe ich links und rechts ganz viele Mosaiken. Das sind runde Mosaiken. Und das sind die Porträts aller 266 Päpste. Dann gehe ich jetzt vorbei. Also im linken Seitenschiff sind die so im Dunkeln. Hier im Hauptseitenschiff kann man sie sehen. Und weißt du, was lustig ist? Natürlich kannst du an diesen Porträts der Päpste erkennen, ob sie heilig gesprochen worden sind oder nicht. Dann haben sie nämlich einen roten Kreis um den Kopf. Und ich bin jetzt mal so stehen geblieben und wundere mich, dass zum Beispiel Viktor II., der ist nicht heilig gesprochen worden. Wer weiß, was der verbrochen hat. Danach sehen wir aber einen Theodorius, der ist heilig gesprochen worden. Also man wird schon neugierig, wenn man hier durchgeht und denkt, naja, welcher von denen hat das wohl verdient, dass er nicht heilig gesprochen wurde? Was hat er wohl angestellt? Jetzt bin ich fast vorne am Hauptaltar. Da sehe ich also ganz viele Lämpchen und da sehe ich auch, da geht es runter zum Grab des heiligen Paulus. Aber hier rechts, am oberen Ende des rechten Seitenschiffes, da sehe ich jetzt ein Licht. Und wen sehe ich da angestrahlt in diesem Licht? Das ist das neue Mosaik von unserem Papst. Da steht er, Leo XIV. Und er lacht mich fröhlich an. Es ist auffällig, das Porträt, weil es gibt ganz wenige, die so ganz gerade mich angucken. Und weißt du, unten drunter steht noch nichts, weil bei allen anderen Päpsten steht darunter, wie lange sie im Amt waren. Also da steht die Abkürzung Sed. Das bedeutet, wie lange sie die Sedis, also den Sitz des Papstes, innehatten. Bei Franziskus steht ANN, das bedeutet Jahre, Annus, 12, M für Mesis, Monate, einer, Dies bedeutet Tage, 8. Also da sehen wir, Papst Franziskus war 12 Jahre, 1 Monat und 8 Tage im Amt. Und irre ist, 2 daneben, Benedikt XVI. Natürlich erst. Und dann sehe ich den ersten mit Heiligenschein, Papst Johannes Paul II. Und da steht eine ziemlich lange Zeit unten drunter. Da steht auch wieder Sed, also wie lange er den Sitz innehatte. Annus 26 Monate 5 Tage 17. Irre langer Papst. Daneben sehe ich dann noch Paul VI. Schau mal, ganz interessant, auch Heiligenschein. 15 Jahre lang, 1 Monat und 18 Tage, 17 Tage. Weißt du, jetzt fängt hier der Gottesdienst an und deswegen halte ich lieber mal die Klappe und den Rest, den erzähle ich dir, wenn ich zu Hause bin. Mach's gut, bis nachher, meine Liebe.
Mensch, hallo Andreas, das klingt ja schon wieder so großartig da. Ich habe sofort wieder Lust, loszufliegen nach Rom. Aber sag mal, da gibt es ja ganz viel zu besprechen. Aber ölen die eigentlich die Türen in den ganzen Kathedralen mit Absicht nicht, dass die so aufregend klingen? Oder haben die keine Ölfässer oder niemanden, der das kann?
Ich glaube, das liegt daran, dass während des Heiligen Jahres so viele hunderttausend Leute in diese Kirche geströmt sind, dass die so ein bisschen Öl gebraucht jetzt. Aber also. Ja, es stimmt. Also die meisten Türen, wenn man in eine Kirche geht, die quietschen in Rom, finde ich aber eigentlich eher so ganz schön.
Das ist immer so schön gruselig. Ja, irgendwie schon. Also das hat jetzt irgendwie dieser ganzen Geschichte nochmal eine ganz besondere Atmosphäre gegeben. Ja, also das Bild. Wo fangen wir überhaupt jetzt an? Es waren ja so viele Informationen drin. Der 267. Papst hängt da jetzt als Mosaik und guckt freundlich lächelnd, hätte ich fast gesagt, in die Kamera, also nicht in die Kamera, sondern dich an.
Ja, also es ist eine ganz alte Tradition und es ist auch eine sehr lustige Tradition. Die Paulsbasilika ist, ja, für meine Eltern war das noch, würde ich mal sagen, einer der heiligsten Orte der Stadt. Also meine Mutter war, ich weiß noch, die war ganz begeistert, als sie zum ersten Mal in ihrem Leben nach St. Paul vor den Mauern kam, weil Paulus, auch meine Eltern waren jetzt keine Theologen, sondern ganz einfache Leute, aber der kommt in der katholischen Kirche halt ununterbrochen vor.
Mhm. Von dem habe ich sogar schon gehört, ja.
Genau, und deswegen war für meine Mama zum ersten Mal in diese Kirche zu gehen, also hoch aufregend, vor allem deswegen, weil sie diese Besonderheit hat. In allen anderen Kirchen, also gibt es viele bunte Bilder, das ist ja auch toll, aber nur in St. Paul sind die Porträts aller Päpste in Mosaiken unter der Decke verewigt. Und deswegen ist das schon für viele Pilger und Touristen also ein total spannender Ort. Und auch für mich, ich liebe diese Basilika, also auch wegen ihrer tragischen Geschichte. Also ich glaube, wir müssen mal ganz vorne bei Paulus anfangen, oder?
Sonst ja, ich glaube auch. Also ich glaube, wir müssen bei Paulus. Also mir fällt als erstes natürlich ein vom Saulus zum Paulus. Und da geht es schon mal los. Also da liest man irgendwo danach, er war jüdischen Glaubens und ist dann, war eigentlich gegen die Christen und ist dann rüber gewandelt und hat gesagt, jetzt hier, ich bin hier der größte Apostel überhaupt und verbreite das Christentum. So, jetzt kannst du mich direkt korrigieren.
Also, das mit dem Saulus und dem Paulus, das stimmt so nicht. Ich weiß, das ist ein ganz weit verbreitetes Sprachspiel, dass man sagt, also dieser Gute war erst der böse Saulus und wurde dann der gute Paulus. Es war in dieser Zeit, in der Zeit von Paulus, völlig üblich, diese beiden Namen zu benutzen.
Mhm.
Das war kein, das hat nichts mit dem Wechsel von seiner Überzeugung zu tun.
Wie, also das war ein und derselbe Name quasi. Man könnte dem jemandem sagen, ich besuche jetzt Saulus, aber vielleicht
ganz genau, richtig. Das kam so ein bisschen, weißt du, diese Menschen, das ist in der heutigen Zeit immer ziemlich traurig, wenn ich mir diesen ganzen Blödsinn anhöre, der in vielen Ländern passiert, was Nationalismen angeht. Es war damals, zur Zeit von Paulus, völlig normal, dass Menschen in mehreren Kulturen und mehreren Sprachen gelebt haben. Also für Paulus war Hebräisch genauso normal wie Griechisch. Also der konnte sehr gut Griechisch. Er hat mit Sicherheit Latein verstanden. Und er hat auch in mehreren Kulturen gelebt. Er war Jude, gehörte zu den Pharisäern. Das ist eine, soll ich sagen, heute würde man sagen, eine ja sehr fromme Gruppe. Heute würde man sagen, der war so eine Art Opus Dei.
Aber ganz kurz, Pharisäer, das ist doch so, bei uns in Friesland ist das ein Getränk. Das ist so Kaffee mit Rum und Zucker und Sahne. Sauer Pharisäer, kennst du das?
Nein, das möchte ich auch nicht kennenlernen.
Auch im Winter, wenn es richtig kalt ist. Okay, ich lenke mich ab.
Pharisäer. Also ein Pharisäer ist eine religiöse Gruppe gewesen, die es damals gab. Die spielte im Evangelium eine sehr große Rolle. Die waren ganz besonders fromm. Ich würde sagen, heute würde man, ich weiß gar nicht, ob man heute die mit Opus Dei vergleichen kann, aber das waren Leute, die wirklich sehr, sehr fromm waren.
Mhm.
Paulus ist möglicherweise, der stammt aus Tarsus, das ist also eine Stadt in der heutigen Türkei, war möglicherweise in seiner ganzen Jugend und seiner Kindheit nie in Israel. Also es gehört zu diesen Menschen, die in der Diaspora aufgewachsen sind, also ein Diaspora-Jude. Ist also von diesen neuen Bewegungen, die es innerhalb des Judentums gibt, der Jungs, die sich Christen nennen, also ganz entsetzt. Finde das ganz schrecklich, was da passiert. Also die verleugnen sozusagen den Glauben. Ist alles ganz blöd. Und dann ändert er sich aber in seinem Leben und wird also der wichtigste Theologe. Der wichtigste Theologe klingt immer so furchtbar langweilig. Also der ist eigentlich der Erste, der die Kirche aufbaut. Also im Sinne von, der ist der Erste, der sich darüber Gedanken macht, wie das aussieht. Und das hat ganz, ganz viel mit diesem Papst zu tun, mit Leo dem 14.
Ganz kurz, was ist passiert, dass er sich so gewandelt hat? Da muss ja irgendwas vorgefallen sein.
Das weiß kein Mensch. Die Legende ist, der gute Paulus ist auf dem Weg nach Damaskus und auf dem Weg nach Damaskus erscheint ihm Christus und fragt ihn, warum verfolgst du mich?
Aha, das ist also natürlich ein Traum oder
ja, auf einem, er reitet auf seinem Pferd und hat dann diese Erscheinung. So ist die Legende. Was damals passiert ist, weiß kein Mensch. Sicher ist, dieser Paulus aus Tarsus hat also seine Überzeugung geändert. Ja. Und das hat ganz, ganz viel mit diesem Papst Leo dem 14. zu tun, weil dieser Leo der 14., Robert Francis Prevost, bei dem ich darf es ja noch mal sagen, mit meiner Frau zu Hause war.
Ja, ich hörte davon.
Dieser Robert Francis Prevost ist eigentlich Paulus. Und das ist für die Kirche jetzt ganz, ganz wichtig.
Wieso ist er Paulus? Moment.
Pass auf. Wenn du Papst wirst.
Ja. Also, ich stelle mir das mal kurz vor. Wenn ich Päpstin werde, ja.
Nehmen wir an, du würdest also Päpstin, weil man alles geändert hat. Dann musst du dir als Päpstin die Frage stellen, bin ich Petrus? Bist du, weil du bist der Nachfolger des heiligen Petrus, Bischof von Rom. Aber ist in meinem Leben auch Paulus.
Aha.
Weil Petrus ist der Typ, der wird, also Bischof von Rom, bleibt in Rom, ist in Rom, Feierabend. Paulus ist das Gegenteil. Paulus ist in seinem ganzen Leben jemand, der von Anfang an sehr viel reist. Und zwar reist er zu allen möglichen Völkern. Zu den Griechen, zu den Römern, er ist lange in Thessaloniki, er ist in Korinth. Deswegen ist dieser Paulus jemand, der versucht, die ganze Welt vom Christentum zu überzeugen.
Also er missioniert, er reicht jetzt nicht, er macht nicht überall Urlaub und guckt sich das mal an und ist so kulturell interessiert, sondern er sagt, Leute, hier, Christentum.
Genau. Und zur Zeit von, bis zur Zeit von Papst Paul im VI., also bis, der ist ja in den 70er Jahren gestorben, 1978, bis zur Zeit von Paul im VI., war das so, dass der Papst in Rom war und Schluss. Weil der Papst war der Nachfolger von Petrus. Dann kam Paul der VI. Und der hat schon so eine kleine Prise Paulus mit in seinen Job genommen, weil der fing an zu reisen. Und da haben schon viele gesagt, hör mal zu, Heiliger Vater, Sie haben Ihren Job nicht kapiert. Der Paulus, das ist der Typ, der rumgereist ist. Aber Sie sind nicht der Nachfolger des heiligen Paulus. Sie sind Nachfolger des heiligen Petrus. Also bitte schön in Rom bleiben, wie Petrus das auch gemacht hat. Dann kam Johannes Paul II. Mit der Wahl 1978 und dann ging die Post ab. Also der gute Mann war ich ja viele Jahre mit dabei, Jahrzehnte mit dabei, 104 Auslandsreisen. Und alle haben zu ihm gesagt, Heiliger Vater, Sie haben Ihren Job kein bisschen kapiert. Also Sie haben den nicht nur nicht ein bisschen falsch verstanden, sondern Sie haben ihn völlig falsch verstanden. Sie sollen in Rom bleiben, Petrus sein, Bischof, Schluss aus. Nicht aber ständig in der Weltgeschichte rumgondeln.
Aber für dich ist doch super, oder? Wenn die viel mehr Paulus sind, weil du reist doch auch so gerne. Also dein Job wäre ja total langweilig, wenn die mehr Petrus als Paulus wären, oder?
Sag ich ja. Ich finde es super. Also ich beklag mich auch nicht.
Nee, gut.
Das heißt, bei Franziskus war diese ganze Paulus-Nummer so ein bisschen schwierig, weil während unter Ratzinger hatten wir ja Auslandsreisen, die waren super. London, New York, spazieren gehen im Central Park, einkaufen auf der Fifth Avenue.
Ja.
Aber Franziskus, das war Armenviertel, Mosambik, AIDS-Station in Madagaskar, das war nicht lustig. Aber wie gesagt, ich will mich jetzt gar nicht darüber lustig machen, diese Zeit mit Franziskus, der wirklich von Anfang an gesagt hat, ich gehe nur dahin, wo alle wegschauen.
Ja.
Das war für mich wirklich wichtig in meinem Leben. Aber egal, richtig ist, jeder Papst muss sich die Frage stellen, wie viel Paulus steckt eigentlich in mir? Bis zu Paul im VI. Steckte in den Päpsten Paulus 0,0%, weil die nie Rom verlassen haben. In der Renaissance haben die ein paar Kriege geführt und so, dann sind sie mal aus Rom raus. Aber in der Regel waren die Päpste in Rom mit Schluss. Dann kommt Paul der VI., der hat so 10% Paulus höchstens. Dann kommt Johannes Paul der II., der hat 100% Paulus, da ist null Petrus. Da stellt man sich die Frage, man sieht die ganze Zeit, kann der nicht mal einmal in Rom bleiben? Aber nein. Ja. Wir haben ihn immer eigentlich eher liebevoll eben den Spitznamen gegeben, der eilige Vater.
Gut.
Oder der Marathonmann Gottes, das war ein zweiter Spitzname, den er hatte. Und dann kam Franziskus, der hatte, sag ich mal so, 50% Paulus. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wie viel Paulus steckt in Leo dem 14. Der hat jetzt seine erste Auslandsreise gemacht nach Ephesus. Das war aber dafür, dass er am 8. Mai gewählt worden ist, uns hier schon auf das erste Jahr zu bewegen, würde ich mal sagen, deutlich mehr Petrus als Paulus.
Ja, er will ja auch immer dienstags zum ins Castel Gandolfo, ne? Also
genau, da gibt es gerade Ärger, da erzähle ich dir noch was zu.
Ah, oh, oh, oh.
Oder erzähle ich dir jetzt gleich, da gibt es Ärger. Weshalb? Ja, Tratsch ist also so, du weißt, Journalisten wie ich, die in Rom sind, sind sozusagen ja an einem Hof. Das verstehen immer ganz viele Kollegen nicht, wenn ich mit denen in Deutschland spreche. Die sagen, wieso, ich kenne die Bundespressekonferenz. Da meldet man sich an, da geht man hin. Man hat ein Recht auf Information. Man kann also sagen, der Pressesprecher oder der Bundeskanzler oder der Sprecher des Bundeskanzlers, wer auch immer, es gibt Leute, die haben den Job, mich zu informieren und ich habe ein Recht auf Information. So ist das in einer Demokratie. Wie du weißt, ist der Vatikan keine Demokratie, sondern die letzte absolutistische Wahlmonarchie der Welt. Absolutistisch heißt absolutistisch, weil Papst ist der Besitzer des Vatikans. Der kann ihn verkaufen, wenn er will, und ist ein absoluter Herrscher. Du brauchst ihn mit niemandem absprechen, niemandem Rechenschaft ablegen. Es gibt kein Kontrollorgan. Er muss sich nicht wiederwählen lassen. Alles das heißt Absolutismus.
Trump müsste eigentlich Papst werden. Hat er das schon begriffen? Na, egal.
Okay, also der zweite Punkt. Wahlmonarchie heißt, dieser absolute Herrscher wird also nicht wie das früher in europäischen Herrscherhäusern aus einer Familie. Also der Vater war König, Sohn wird König. So ist das nicht. Sondern nach dem Tod des jeweiligen absolutistischen Herrschers wird der Nachfolger gewählt. Deswegen heißt der ganze Spaß absolutistische Wahlmonarchie.
Gut.
Und deswegen haben die einen Hof. Das heißt, du kannst ja jetzt nicht hingehen und sagen, so Jungs, ich habe ein Recht darauf, informiert zu werden. Dann sagen die, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Uns gibt es seit 2000 Jahren. Was wir dir erzählen, das erzählen wir dir. Und was wir nicht erzählen, das erzählen wir dir nicht. Feierabend.
Ja, Mist, haben die auch einen Hof nah eigentlich?
Die haben Hofnah. Manchmal frage ich mich, ob ich der Hofnah bin.
Ja, ich wollte es jetzt so direkt nicht sagen.
Vielleicht
nein,
bin
du
ich
bist also hier in Talkshow-Kreisen bist du ja das Maschinengewehr Gottes, weißt
ja,
du
ja, ich weiß, aber ich schätze, 10% Hofnah ist schon durchaus in mir. Obwohl das sehr, sehr, also das, was du da gerade sprichst, ist ein sehr trauriges Kapitel. Darüber rede ich eigentlich sehr ungern, weil die Päpste hatten Hofnarren. Und das, ja, das ist sehr traurig. Ich sag ja, das ist ein trauriges Kapitel. Also damals galten in der Renaissance kleinwüchsige Menschen. Die nannte man damals schlicht und einfach Zwerge. Also Menschen, die kleinwüchsig waren durch genetische
Defekte. Genau.
Die galten als prädestiniert dafür, Hofnarren zu sein.
Das ist so böse.
Das heißt, die wurden also an den Hof der Päpste. Die wurden damals auch gehandelt. Es gab so durch den Sklavenhandel mit Menschen, die kleinwüchsig waren. Und die wurden dann ausgebildet, um lustige Späße während der Abendessen oder während der Zeit zu machen. Das war ganz normal. Und Leo der Zehnte, der Medici-Papst, der ist in die Geschichte eingegangen. Der hat seinen Hofnarren Zwerg, also den kleinwüchsigen Hofnarren, immer auspeitschen lassen, wenn er nicht lustig genug war.
Ja, das ist brutal.
Ja, ich weiß. Ist alles nicht schön. Also du wolltest was über Hofnarren wissen.
Genau. Aber auch über Castel Gandolfo. Da hast du gerade irgendwie eine spannende Andeutung gemacht.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe jetzt diese lange Einleitung gemacht von wegen Demokratie, keine Demokratie, absolutistische Wahlmonarchie.
Ja, ja.
Es ist also so, dass man darauf angewiesen ist, dass der Herrscher, also der Papst, was sagen möchte. Und der Papst hat zufällig zum Beginn seines Pontifikates ist er, wie du gerade schon erzählt hast, am Montagabend fällt er nach Castel Gandolfo, weil er sich am Dienstag ausruht. Und vor der Tür der Residenz in Castel Gandolfo standen dann zu Beginn seiner Amtszeit Fernsehteams, die einfach filmen wollten, wie der Papst in sein Ferienhaus sozusagen fährt.
Der arme Kerl wird auch bei jedem Schritt gefilmt. Ja.
Genau. Und der Papst hat das dann gesehen und dann riefen die Journalisten, das ist ganz normal, das machen wir ständig. Das ist zwar nicht sehr freundlich, aber das ist immer so. Dann ruft man ihm zu, Heiliger Vater, Santo Padre, Holy Father, kommen Sie doch mal her. Oder so eine Frage wie, Sie wissen ja, wie dramatisch das gerade in Gaza ist. Wollen Sie denn nichts dazu sagen? Und diese kreischenden Journalisten, die bringen den Papst immer so eine gewisse Bredouille, weil der sieht, im Fernsehen sieht das dann so aus, dass da ein Journalist steht und sagt, Heiliger Vater, Sie wissen, wie dramatisch das gerade, was weiß ich, in Gaza ist oder in Venezuela oder in der Ukraine. Und wenn er dann nicht antwortet, sieht das im Fernsehen so aus, als wäre dem Papst das egal.
Ja, natürlich, das ist immer fies, ja.
Genau, deswegen stoppte er, geht zu den Journalisten, gab eine kurze Antwort und damit war gut. Jetzt ist das eingerissen. Das heißt, wenn der Papst am Montagabend endlich mal, um sich auszuruhen, nach Castel Gandolfo fährt, stehen da jede Menge Journalisten.
Die brauchen einen Hintereingang.
Genau, der Papst fährt sozusagen die Villa Barberini, also da, wo der Papst Urlaub macht, kann man durch mehrere Eingänge betreten. Ah. Aber der Haupteingang zur Villa Barberini ist also mitten in Castel Gandolfo. Das ist ein wunderschöner kleiner Platz, da gehen wir beide zusammen mal hin, wenn du das nächste Mal in Rom bist. Da stehen dann diese ganzen Journalistenleute und der Papst hat sich dann in der Regel immer gesagt, okay Jungs, ich sag euch jetzt was. Dann hat er irgendwann seinem Pressesprecher gesagt, ich habe jetzt echt keine Lust mehr, weil es ist Montagabend, ich habe die ganze Woche geknüppelt, eine Audienz nach der anderen. Der arbeitet ja, wenn du diese Audienzliste siehst, wirklich wahnsinnig viel. Mhm. Aber diesen Montagabend, den möchte ich frei haben. Ich möchte, wenn ich Feierabend habe, nach Castel Gandolfo haben und dann möchte ich auch wirklich Feierabend haben. Dann möchte ich nicht gezwungen werden, zu den weltpolitischen komplexen Themen kurze Antworten zu geben, weil das auch immer blöd aussieht. Also verstehst du, wenn du jetzt den Papst fragst, Heiliger Vater, Gaza, dann kann der ja nicht nur sagen, schrecklich, sondern der muss ja eine irgendwie, und das ist ja. Und der hat dann gesagt, ey Jungs, ich habe jetzt Feierabend. Könnt ihr bitte aufhören, vor der Tür zu lauern? Und dann fing der Sprecher, der super nette, mit mir eng befreundete Matteo Bruni, an, uns mitzuteilen, Jungs, bitte lasst es bleiben. Wenn der Papst heute Montagabend kommt, wird es kein Doorstep-Talk geben. Also so nennt man das. Mhm. An der Tür, kurzes Gespräch, gibt es nicht. Der fährt mit dem Auto rein und gut.
Ich habe es Dorfdepp verstanden. Dorfdepp, okay. Nicht kein Dorfdepp-Talk, gut.
Nein, Doorstep, also an der Schwelle der Tür.
Ja.
So, und deswegen, jetzt haben aber viele Kollegen gesagt, okay, der Papstsprecher sagt, der Papst sagt nichts, aber man weiß es ja nie, wir fahren da trotzdem hin.
Ja.
Das brachte der Papst in die blöde Bredouille, dass er diese ganzen Fernsehteams da sah. Und jetzt nicht so unhöflich sein wollte, zumal es in der letzten Zeit hier in Rom ständig gegossen hat. Das heißt, er sah völlig durchnässte Journalisten mit ihren gezückten Kameras, die ja auch nur arme Angestellte sind. Mhm. Und der wusste, die stehen da jetzt schon seit 3 Stunden und warten darauf, dass ich hier endlich ankomme. Deswegen hat er gesagt, naja, eigentlich will ich nichts sagen, aber gut, die armen Jungs, den gebe ich jetzt, werfe ich jetzt 2 Sätze hin. Und an diesem Montagabend, jetzt kam es zum Eklat, weil also der Pressesprecher klar gesagt hatte, der Papst kommt nicht. Dennoch sind 2 Fernsehteams hochgefahren, haben gesagt, man weiß ja nie. Und die haben jetzt sozusagen diese Regel gebrochen. Das heißt, der Papst hat mit ihnen gesprochen, jetzt sind alle anderen stinkesauer. Ah, weil jetzt deren Chef, ich meine, du hast im Fernsehen gearbeitet, du weißt doch ganz genau, was jetzt
immer
passiert.
Noch vom Fernsehen. Ja, genau. Ich weiß, es ist dann immer, wieso haben die ein Interview und wir nicht?
Genau, ganz genau. Albtraum. Das heißt, die scheißen die jetzt zusammen und sagen, ey, das ist ja eine Schweinerei, die haben jetzt tolle Sätze vom Papst, können wir heute Abend in den Nachrichten bringen und du hast, obwohl wir dich teuer bezahlen, du auch Fernsehjournalistin bist, du hast nichts.
Ein O-Ton, ja.
Siehst du? Und gut, das wollte ich gerade sagen. Also okay. Castel Gandolfo,
aber wieso macht denn der Papst nicht einmal in der Woche irgendwie eine halbe Stunde Pressekonferenz, dann können alle kommen oder einmal im Monat und der Fall ist erledigt?
Also das in den Pressekonferenzen ist so eine Geschichte. Eine echte Pressekonferenz mit dem Papst gibt es nur während der Flüge.
Ach so.
Das
könnte man ja ändern.
Ja, das Problem ist, es hat mal Versuche gegeben, solche Pressekonferenzen zu machen mit dem Problem, wenn der Papst eine Pressekonferenz ankündigt, Johannes Paul II. Hat diesen Versuch mal gemacht, vor langer, langer Zeit, kamen 5000 Akkreditierungen.
Ja.
Verstehst du, das sind ja nicht 30, 40 Teams, die dann kommen, sondern dann kommen 5000 Fernsehteams aus der ganzen Welt.
Dann soll ich per Zoom machen. Ich mache eine Zoom-Pressekonferenz. Wer sich dazuschalten will, kann sich dazuschalten. Das ist nicht so ein Aufwand.
Alle sind stinkesauer, wenn sie nicht eine Frage stellen können. Jetzt stell dir mal vor, du hast 5000 Teams aus der ganzen Welt, die alle eine Frage stellen wollen. Da kann der Papst nur sagen, das System kollabiert, das bricht einfach zusammen. Die haben nochmal einen solchen Versuch gemacht, der ging gnadenlos schief. Der damalige Pressesprecher Joaquin Navarro-Walt, das war ein guter Freund von mir, habe ich sehr geschätzt, der hatte die Idee, schreibt dem Papst eine E-Mail. Und Wir beantworten die. Dann kamen in der ersten Stunde 18,7 Millionen E-Mails.
Oh, Server unten.
Und ja. Der Vatikan hat gesagt, kein Mensch kann 18,7 Millionen E-Mails beantworten. Also selbst wenn wir hunderte von Leuten einstellen, wir müssen die ja kontrollieren. Wir können, da kann ja nicht jeder schreiben, sie können mich mal im Namen des Papstes. Also deswegen haben die gesagt...
Gut, jetzt mit der KI gibt es vielleicht eine neue Möglichkeit.
Ja, aber der Papst will sich ja nicht durch die KI ersetzen lassen.
Also, das ist richtig, ja.
Egal, auf jeden Fall. Das gut, ist schwierig.
Wir wollen über Paulus hier sprechen.
Ja, genau. Ja. Presseinformation, das haben wir gesagt.
Paulus, apropos, hat doch immer Briefe geschrieben, oder nicht? So Korinther und so?
Genau.
War der das?
Also Paulus... Tarsus wird vom Christenverfolger zu einem der wichtigsten Theologen. Mhm. Und die Figur ist irre spannend, weil man über diesen Menschen, der ja mitten in der Antike gelebt hat, eigentlich die ganze Menge weiß. Weil also die Briefe, die er geschrieben hat, das sind nicht alle echte. Es gibt Paulusbriefe, von denen geht man davon aus, dass sie wirklich von diesem rätselhaften Paulus stammen. Und da gibt es Paulusbriefe im Evangelium, die stammen ganz sicher nicht von ihm. Das ist genau wie bei den Petrusbriefen. Jetzt wirst du fragen, wie kann man die eigentlich voneinander unterscheiden?
Das wüsste ich gerne, ja gut. Und wieso landen die da trotzdem alle? Sind die alle in der Bibel oder was?
Ja.
Ja.
Und diese, wie man diese Briefe unterscheidet, ist ganz einfach. Die beiden Petrusbriefe, die es gibt, die angeblich von Petrus geschrieben worden sind, sind von jemandem geschrieben worden, der Jesus Christus ganz sicher nie persönlich kennengelernt hat. Die sind total steril. Petrus hätte so etwas niemals über seinen Kumpel geschrieben. Also die Briefe sind sicher nicht von Petrus.
Ja, das ist aber eine interessante Argumentation. Das klingt zu steril und deswegen sind die nicht echt. Ich meine, der kann ja so einen komischen sachlichen Ton gehabt haben.
Ja, aber wenn er diesen komischen sachlichen Ton gehabt hätte, hätte er Informationen in diese Briefe geschrieben, die von einem Augenzeugen stammen. Aber wer immer diese Briefe auch geschrieben hat, hat erst sehr viel später gelebt. Das heißt, er geht auch von einer Welt aus, die sich damals schon völlig verändert hat. Also Petrus hätte von der römischen Besatzung erzählt, Petrus hätte von seiner Zeit erzählt. Das alles taucht in den Petrusbriefen nicht auf. Also deswegen ist man sich heute einig, Petrusbriefe hundertprozentig nicht von Petrus. Mhm. Bei Paulus gibt es Briefe, die stammen von Paulus, weil er auch was von sich selbst erzählt. Und auch seine Ideen ausbreitet. Und dann gibt es Briefe, da merkt man, das haben Leute geschrieben, die fanden Paulus super. Und haben dann versucht, diese Ideen weiterzuentwickeln, aber die sind nicht wirklich von ihm. Also kann man relativ genau unterscheiden.
Okay.
Und der gute Paulus, wir haben ja gerade schon erzählt, jeder Papst muss sich überlegen, wie viel Petrus und wie viel Paulus. Der reist also die ganze Zeit in der Weltgeschichte herum und hat einen für die Geschichte der Christenheit ganz wichtigen Punkt. Petrus nämlich, und da wird es schon kritisch für die Päpste. Petrus sagt zu Paulus, hör mal zu, mein Lieber, wenn du Christ werden willst, musst du erst Jude sein.
Hä?
Genau.
Okay.
Du kannst also nicht Christ werden, wenn du nicht vorher Jude warst. Du musst also beschnitten sein, du musst zur jüdischen Gemeinschaft gehören, sonst kannst du nicht Christ werden. Christus war Jude, Christus war ein Rabbiner, also ein Gelehrter, hat die Schrift ausgelegt. Wurde als König der Juden verehrt. Du kannst nicht, wenn du ein Römer bist, gar kein Jude, Christ werden.
Gut, damit hätte sich dann die Ausbreitung des Christentums erledigt, weil das wäre ja nicht besonders viel gewesen dann.
Richtig.
Ja.
Und Paulus sagt so, Quatsch, das machen wir nicht. Wir machen alle. Das jetzt so, alle. Das wird später für die Päpste ein ganz schwieriges Problem. Deswegen reden sie ungern über diesen Fall, weil Petrus verliert im Streit gegen Paulus in der Sache ganz klar. Das heißt also, diese Nummer, die man immer erzählt, Petrus der Fels, Petrus der Fürst der Apostel, Petrus der wichtigste Apostel,
auch, oder?
Das stimmt überhaupt nicht in diesem Punkt, weil in diesem Punkt war Petrus eindeutig der Unterlegene im Streit mit Paulus. Und Paulus hat recht gehabt. Paulus sagte immer zu, Junge, mein lieber Petrus, was du sagst, alles dummes Zeugs. Also eigentlich war in diesem Zeitpunkt Paulus der Papst und nicht Petrus. Also lass mich noch einen Satz dazu sagen. Ja, warum ist das so wichtig? Für die Päpste später geht es um einen zentralen Punkt. Die Päpste sagen, das, was die Christen zu glauben haben in der katholischen Kirche, lehrt der Papst. Das heißt, das letzte Urteil darüber, was zu glauben ist, was nicht zu glauben, ist immer von einem Papst.
Und zwar immer vom aktuellen Papst.
Genau. Wenn der Papst jetzt sagt, also geglaubt wird das und das, wird das geglaubt. Ja. Wenn der Papst sagt, das und das wird nicht geglaubt, wird das nicht geglaubt.
Wenn der Papst sagt, ich schaffe die Vorhölle ab, ist die Vorhölle weg.
Richtig.
Obwohl irgendein anderer Papst gesagt hat, Vorhölle, super.
Genau, genau. Ja. Das war das Beispiel von Benedikt. Das Beispiel bei der Unfehlbarkeit ist, Papst sagt, Päpste sind unfehlbar. Zack, Päpste sind unfehlbar. Jetzt ist das ein Riesenproblem mit Paulus, weil Petrus an dieser Stelle nicht die Lehrhoheit hat. Also statt zu sagen, Petrus sagt, wie es lang geht, stimmt ja. Das gar nicht. Paulus sagt, wo es lang geht. Also damals hätte man eigentlich sagen müssen, der starke Mann in der ganzen Nummer ist Paulus und nicht Petrus.
Interessant.
Das passt den Päpsten natürlich nicht, deswegen reden sie ungern über diesen Streit. Aber egal, Paulus setzt sich da also durch. Die Römer können Christen werden, die Griechen können Christen werden, alles kein Problem. Und dann reist er in der Weltgeschichte rum und ja, macht zwei Sachen, die aus heutiger Sicht für uns echt relativ schwer vorstellbar sind. Paulus war überzeugt davon, dass Christus, der gesagt hat, ich gehe jetzt mal kurz in den Himmel, also ins Paradies, aber ich bin schon bald wieder da. Ich
gehe Zigaretten holen, ja. Ja. Also ich gehe kurz in den Himmel, Paradies, und dann komme ich wieder. Ja.
Genau, Paulus war überzeugt davon, dass die Zeit, in der Christus zurückkommt, noch zu seiner Lebzeit passieren wird. Also der warnt die Christen immer wieder und sagt, pass mal auf, wenn ihr jetzt noch irgendwelche fiesen Sachen machen wollt, Frauen küssen oder solche Sachen, lasst das bitte, weil Christus ist ja bald schon wieder da.
Ich meine, wo bleibt Christus eigentlich? Also der soll doch eigentlich, soll der jetzt nochmal wiederkommen? Nach welchem Glauben kommt er nochmal wieder? Ich habe das immer noch nicht verstanden.
Also Christus sagt ja. Von sich selbst, ich gehe zum Haus des Vaters, also ja. Ich gehe ins Paradies, aber ich komme zurück. Zu richten die Lebenden und die Toten am jüngsten Gericht. Und Paulus, wie gesagt, ist überzeugt davon, dass er meint, das ist passiert nächste Woche.
Und sagt, es gibt doch immer noch Menschen, die das denken, dass das nächste Woche passiert. Oder?
Das sind mal relativ wenige. Damals glaubten alle Christen das. Deswegen sagte Paulus immer, hört mal zu. Also wenn ihr jetzt überlegt, irgendwie noch irgendwelche fiesen Sachen zu machen, lasst das besser, weil Christus ist nächste Woche sowieso wieder hier und dann gibt es hier ein Riesengericht. Und wenn ihr dann noch irgendeinen Mist gebaut habt, dann werdet ihr euch tierisch ärgern, dass ihr das gemacht habt.
Ja, ja gut, so hält man auch die Leute in Schach.
Und das führt zu etwas, glaube ich zumindest, ich bin mir da gar nicht so ganz sicher, aber ich glaube schon, das führt zu etwas, was ich immer tierisch bedauert habe. Es gibt eine Stelle von Paulus, die habe ich immer echt geliebt. Ganz doll geliebt. Er kommt, das steht in der Apostelgeschichte, das ist ein Teil des Evangeliums, ist die Apostelgeschichte, wird also die Reise von Paulus nach Italien sehr genau beschrieben. Und da steht ein Satz drin, der hat mich immer total fasziniert. Er kommt also zwischen dem Jahr 50 und 60, man glaubt im Jahr 59, nach Pozzuoli, das ist in der Nähe von Neapel. Die Stadt hieß früher Puteoli. Und er beschreibt das also, in der Apostelgeschichte steht, Paulus kommt also in Puteoli an. Und dann steht da was total Spannendes und traf dort Brüder. Das heißt, es gab im Jahr 59 nach Christus in Süditalien schon Christen.
Wie sind die denn da so schnell aufgeploppt?
Das bedeutet, das Christentum muss sich relativ schnell aus Israel nach Italien verbreitet haben. Und spannend daran ist, rund um die Gegend von Pozzuoli, also am Golf von Neapel, lebten sehr reiche Römer. Das war sozusagen das, soll ich das sagen, das Miami der Antike. Also es gab da riesige Villen, gigantische Villen. Also wenn du mal Urlaub machst und guckst in Pompeji an und die Villen drumherum, dann wirst du dich wundern, wie kolossal reich diese Menschen waren. Und ich habe mich immer gefragt, okay, es gab also im Jahr 59 nach Christus in Pozzuoli Christen. Jetzt kommt Paulus an. Prima. Paulus sagt, pass mal auf, da sind ganz tolle Sachen passiert in Israel. Wenn ich jetzt ein reicher Römer bin und Christ und Paulus erzählt mir, was für tolle Sachen da alle passiert sind und ich bin überzeugter Christ, was mache ich dann? Ich nehme ein Schiff, wäre kein Problem gewesen, und guck mal nach. So ganz einfach. Kommst du nach Israel und sagst, hört mal zu, hier soll es einen Platz.
Die reichen Leute sind so reiselust, die sind doch froh, wenn sie schön sicher in ihrer Villa sitzen.
Da ja, aber die sind doch, ich habe mir mal gedacht, wenn ich jetzt Christ bin, dann wäre ich doch total scharf daraus, rauszukriegen, ob diese ganzen unglaublichen Geschichten wirklich stimmen.
Ja, aber weil sie sind nicht so reiselustig wie du. Die wollen ja eine geführte Reise mit so einem, entweder mit so einem Kreuzschiff oder so später so diese Bustouren, wo jeder einzelne Punkt der Reise genau geplant ist. Die gehen ja nicht auf eigene Faust los.
Aber nehmen wir mal an, du bist jetzt also ein interessierter Christ und jemand kommt zu dir und sagt, pass mal auf, also da ist in Israel was ganz Besonderes passiert, da gab es einen Typen, der hieß Lazarus, der war tot, der ist von den Toten auferstanden, der lebt in Bethanien. Denkst du, wie geil ist das denn? Ich fahre da mal hin und gucke, ob der da ist. Rede mit Lazarus und sag, Lazarus, erzähl mal. Also du warst tot und dann kam Jesus und dann bist du auferstanden. Das ist irre. Jetzt nehmen wir mal an, und das war erst im Jahr 59. Das heißt, wenn es stimmt, dass Christus um das Jahr 33 gestorben ist, waren nur 26 Jahre zwischen diesem Zeitpunkt und dem Wunder.
26 Jahre ist nicht viel. Lazarus kann also noch wunderbar gelebt haben. Oder denk mal an die anderen spektakulären Wunder. Die Speisung der 5000. Von diesen 5000 Leuten, die dabei waren, dass
da muss
Christus
ja noch jemand rumschwirren.
Eben.
Ja.
Wird's da hingehen können. Oder pass mal auf, du wärst nach Nazareth gefahren, hättest mal geguckt, lebt Maria noch. Oder Josef.
Ja, klar, aber gut, das ist natürlich deine journalistische Neugierde, die da aus dir spricht.
Oder
plus
aber
Reiselust.
Oder aber du kommst also in die Bude, in der Christus aufgewachsen ist und sagst, sag mal, wo stand eigentlich sein Bett? Der hatte doch einen Hammer, der war Zimmermann. Wo liegt denn sein Hammer? Was für Klamotten hatte der an? Hier muss doch irgendwo in dem Schrank noch was liegen. Der ist ja mit 33 gestorben. Seine Schuhe hat er noch irgendwie zumindest die Pritsche, auf der er geschlafen hat. Also, verstehst du, ich habe mich immer gefragt, warum, wenn die Christen es damals schon gegeben hat, warum hat keiner dieser reichen Leute gesagt, wie cool, für die ganzen Christen, die hier langsam alle aufploppen in Italien, ich besorge seine Bettdecke, seinen Hammer, seine alten Schuhe. Ich rede mal mit Maria und Josef, wenn die noch am Leben sind. Ich rede mal mit Lazarus. Ich guck mal. Geschwister, seine Brüder, seine Schwestern, stehen die alle in der Bibel. Oder aber Emmaus zum Beispiel. Also Christus nach seinem Tod, steht in Auferstehung, kennen wir ja, geht in eine Kneipe in Emmaus. Und in Emmaus trifft er sich mit seinen Kumpels und die erkennen ihn da. Das muss für den Wirt doch der Hammer gewesen sein. Da ist ein von den Toten Auferstandenen bei dir in der Kneipe. Jetzt stell dir mal vor, du kommst nach Emmaus.
Ja, was die Betrunkenen da immer alles so erzählen. Ich glaube, da unterscheidet man dann auch nicht mehr, wer jetzt einfach nur Müll erzählt und wer jetzt wirklich auferstanden ist. Ich weiß ja nicht. Aber wir sind schon wieder so oft abgebogen.
Aber egal, ich wollte ja nur sagen, ich habe mich immer gefragt, Paulus ist in Pozzuoli, erzählt diese Geschichten. Und es hat keiner nachgeguckt. Erst sehr viel später wird Elena, die Mutter von Konstantin, auf die Idee kommen und sagen, ich fahre mal nach Israel und guck mal nach. Die hat das dann ja wirklich gemacht. Die hat leider sehr viel später, über fast 300 Jahre später, diese Idee gehabt. Hinfahren, mal nachgucken. Aber egal. Mhm. Paulus ist also bekehrt jede Menge Leute, gründet jede Menge Gemeinden.
Sag mal, hat denn der nicht auch dieses Hohelied der Liebe geschrieben?
Ja, genau, im Korintherbrief.
Korintherbrief, warte
mal. Hat dir das gefallen?
Mal eben suchen. Ja, das ist ja schon gut. Also wenn man das so liest, da denkt man doch irgendwie, der Junge hat doch ein bisschen was auch was begriffen. So. Also die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil und so weiter. Klingt ja eigentlich so ganz, ganz aufgeräumt.
Ja, und im Korintherbrief schreibt er noch etwas, das ist für die katholische Kirche bis heute ein großes Problem.
Ja,
weil es geht darum, dürfen die Männer Gottes heiraten oder dürfen sie es nicht?
Natürlich nicht, oder doch? Was sagt er?
Und er sagt, was die Ehelosigkeit angeht, habe ich keine Weisung vom Herrn.
Was ist das?
Das heißt, wer heiraten möchte, er sagt dann immer, statt sich also in der ganzen Lust mit Frauen zusammen zu sein, zu verzehren, das soll man nicht, das ist nicht gut, dann heiratet lieber, wenn ihr also eine Jungfrau ganz toll findet, dann heiratet die ruhig, das ist okay. Für die Jungfrau ist es auch toll zu heiraten, alles ist prima. Also diese ganze Geschichte mit der Ehelosigkeit und der Keuschheit, da so ist er überhaupt nicht drauf. Der sagt die ganze Zeit, nö. Wenn ihr also Frauen toll findet oder Männer Frauen Männer toll finden,
ja, genau, soll es auch geben.
Easy, kein Problem. Sollen sie.
Okay, aber Sexualität wird aber ein bisschen, da wird er ein bisschen anders, oder? Also da wird jetzt nicht gerade die freie Liebe oder die, also wenn dann schon in der Eheform, ne?
Ja, also freie Liebe, das ist ja nun auch, also das gibt es ja Gott sei Dank auch selten.
Gott sei Dank nur selten, genau. Jetzt sind wir da.
Okay, also ich wollte sagen. Natürlich, also wie gesagt, er ist, was Sexualität angeht, im Gegensatz zum heiligen Augustinus, der immer nur sagt, alle müssen keusch sein, ist Paulus überhaupt nicht so drauf. Sondern er sagt, also, wenn ihr statt irgendwie zu Hause sitzt und immer nur an diese eine Frau denkt oder die Frauen zu Hause sitzen und immer nur an einen Mann denken, ist auch Mist. Also statt euch zu verzehren, so heißt es bei ihm, heiratet und dann ist auch alles gut.
Okay,
gut. Paulus hat zwei Probleme hinterlassen, die für die Kirche sehr schwierig sind, aber gut. Man muss im Leben, macht man ja auch Fehler und Paulus macht ja auch Fehler. Das eine ist, er ist der Erste, der Homosexualität verurteilt.
Ah, okay.
Es gibt bei Jesus Christus sagt über Homosexualität überhaupt nichts. Im Alten Testament, in der Tora, gibt es jede Menge Stellen, wo Homosexualität verurteilt wird. Aber im Neuen Testament, also in der Grundlage für das moderne Christentum, gibt es das nicht. Außer bei Paulus. Bei Paulus steht, also die Heiden Und die unterscheiden sich von den Christen dadurch, dass also sich Männer zu Männern legen und Frauen zu Frauen und den natürlichen Verkehr mit dem Unnatürlichen, und das geht alles nicht, und die werden also ganz furchtbar bestraft und so. Diese Paulusstelle ist für die katholische Kirche seit vielen Jahren eine der Grundlagen zu sagen, wir verurteilen Homosexualität. Das galt ja bis Franziskus. Franziskus hat das immer anders erklärt. Ich habe mit Franziskus im Flugzeug zweimal darüber gesprochen. Der hat dann immer gesagt, Paulus wollte betonen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Christen und Nichtchristen. Dem ging es gar nicht um Homosexualität, sondern er wollte nur sagen, hört mal zu, Christen und Nichtchristen sind anders. Das ist keine wirkliche Verurteilung von Homosexualität gewesen. Egal, diese Stelle ist ein Problem. Und die zweite Stelle, die es bei Paulus gibt, die ein sehr großes Problem ist, sehr, sehr großes Problem leider. Er schreibt, dass die Herrscher von Gott eingesetzt sind und man sich bitte nicht gegen die Herrscher erheben soll. Also wenn es einen König gibt, dann muss man ihm gehorchen. Man darf sich also keinen Widerstand leisten. Die Befehle, die ein Herrscher gibt, müssen also ausgeführt werden. Die Steuern, die ein Herrscher eintreiben will, müssen bezahlt werden. Man darf sich nicht dagegen auflehnen. Okay. Diese Stelle ist deswegen so seltsam, weil Paulus in der Zeit von Kaiser Nero gelebt hat und er wusste, dass Christen hingerichtet und wie Verbrecher behandelt worden sind.
Oder ging aber von guten Herrschern, von christlichen Herrschern oder so aus, auch nicht. Nee.
Also diese Stelle, Herrscher. Diese Stelle wird im ganzen Mittelalter immer benutzt, um die Untertanen zu unterdrücken.
Ja.
Also der Untertan sagt, pass mal auf, mein Herrscher ist doof, ist ein Verbrecher. Und dann sagen die Herrscher, die Könige des Mittelalters, also Klappe halten, weil schon bei Paulus steht, du hast die Klappe zu halten, weil ich bin von Gott eingesetzt. Diese ganzen Riten, die du kennst, also Lady Diana heiratet in der Westminster Abbey, Prinz Charles, heute König Charles, Queen Elizabeth, also diese ganzen Geschichten, dass die immer in eine Kirche gehen und sagen, wir sind ja von Gott eingesetzt. Also der liebe Gott wollte, dass ich eine Krone aufhabe und mit der langen Schleppe durch die Gegend laufe. Das geht auf Paulus zurück. Also alles das, was immer, wenn du eine Krönung siehst, spanischer König, Queen Elizabeth, Diana, also alles, was da so kreucht und fleucht, das geht im Grunde auf diese Paulusstelle zurück, dass Gott die eingesetzt hat.
Ja, aber gerade hast du ja auch gesagt, dass immer der Papst, der sozusagen gerade dran ist, im Prinzip sozusagen das Gesetz ist, jetzt in meinen Worten. Dann könnte man das damit ja einfach negieren und fertig aus.
Genau, der springende Punkt ist, dass die Päpste das auch benutzen und sagen wir mal zu, Demokratie, totaler Quatsch. Noch im 19. Jahrhundert gibt es also einen ganz üblen Pamphlet von Pius dem IX., der also sagt, Demokratie, totaler Irrsinn. Gott hat die Monarchie gewollt, steht bei Paulus. Klappe halten. So. Und das hat also auch während der Nazizeit in Deutschland unter den Christen zu heftigen Auseinandersetzungen geführt, weil die Frage war, muss man auch einem Monster wie Adolf Hitler Gehorsam schulden oder nicht? Und es gab also Leute, die gesagt haben, wieso Paulus sagt, ja, bitte hier keinen Aufstand machen und kein gar nichts.
Ja, aber ein Wahnsinn, sich immer an so uralten Sachen festzuhalten und die auf die Jetztzeit zu übertragen. Da geht's doch schon mal los. Das ist doch das Problem. Man muss doch das alles immer im historischen Kontext sehen und sagen, die Gesellschaft entwickelt sich weiter.
Ja, ich glaube aber, eine andere Theorie halte ich für wahrscheinlicher. Paulus hat diese Briefe in der Weltgeschichte rumgeschickt und schreibt in diesem Römerbrief an die Römer, hör mal zu, Herrscher sind ganz toll, liebe Gott will Herrscher. Selbst so ein Arschloch wie Nero. Und ich glaube, dass er das da reingeschrieben hat, weil er vermutete, dass diese Briefe abgefangen werden können. Und um zu verhindern, dass die Christenverfolgung noch weiter verstärkt wird, hat er gesagt, ich schreibe jetzt mal rein, bloß keinen Ärger mit dem römischen Kaiser, der ist super, Gott wollte den, dann lassen die uns in Ruhe. Weil wenn ich da jetzt reinschreibe, Aufstand, lasst euch bitte nicht hinrichten, dann wird es noch viel schlimmer. Also das ist eine Möglichkeit, dass es zu dieser fatalen Paulusstelle kam.
Und ist es auch möglich, dass er einfach nicht wollte oder nicht daran gedacht hat, dass diese Briefe mal so eine große Leserschaft bekommen, sondern war das einfach nur für die Zeit und für den Adressaten und für
genau.
den Haus?
Ja, richtig.
Okay. Der konnte also hätte er jetzt Instagram gehabt, dann hätte er wahrscheinlich noch aktiver gewesen, aber er hätte dann vielleicht mitgedacht, dass das dann alle lesen, und das hat er damals nicht.
Vor allem konnte sich nicht, weißt du, dieser gute Mann aus Tarsus konnte sich vor 2000 Jahren ja nicht vorstellen, dass wir beide 2000 Jahre später über ihn reden.
Ja, und schon gar nicht, dass irgendwelche Herrscher sagen, ja, wieso, hat er doch auch schon gesagt.
Genau, das. Der hätte sich im besten Wahnsinn. Willen nicht vorstellen können, dass die hätte Karolinger, die Merowinger, die, was weiß ich, die Salier, sich immer auf diesen Paulus berufen.
Nein, man muss aufpassen, was man schreibt. Du merkst das?
Richtig, man muss aufpassen, was man schreibt. Ja. Wie gesagt, ich habe nur die leichte Befürchtung, dass das, was wir beide geschrieben haben, kein Mensch in 2000 Jahren mehr diskutieren wird.
Es ist zu befürchten. Ja, da müssten wir wahrscheinlich, selbst wenn wir noch viel mehr Social Media machen würden, wäre es wahrscheinlich auch uninteressant, weil da eben. Ist ja so viel, das verpufft
ja also ja auch ich meine, auf der anderen Seite, stell dir mal vor, jemand liest in 2000 Jahren, hört der Vatikan-Geflüster im Jahr 4025. Da gab es mal eine Kirche, echt? Da gab es mal einen Typ, der hieß Englisch, lebte in Italien, kannte den Papst. Da gab es mal einen Papst,
das ist ja komisch. Witzig, waren das da noch Männer? Das ist ja lustig.
Da gab es mal eine frauenbewegte, da gab es mal eine frauenbewegte, interessante Heike Kleen, ist ja witzig, aber egal, darüber wollten wir gar nicht reden. Ja. Also Paulus hat also viele gute Seiten. Paulus macht ein paar Fehler. Mhm. Paulus, und jetzt wird es schwierig, man weiß relativ wenig, was dann wirklich zum Schluss passiert ist, weil er selber schreibt in einem seiner Briefe, ich bin ja auf dem Weg nach Spanien. Mhm. Deswegen gibt es schon seit langem die Tradition und die Vermutung, dass er irgendwo in Spanien gestorben ist. Es gibt die zweite Vermutung, dass er in Rom war er definitiv, aber lange in Rom. Aber es gibt die Tradition, dass er auch in Rom hingerichtet worden sei. Und deswegen kommen wir jetzt wieder mal zu der Pauluskathedrale.
Ja, liegt er da nicht? Ich dachte, er liegt da.
Genau, also nach der Tradition wird er enthauptet an einer Stelle, die eine der, würde sagen, eine der skurrilsten in Rom, die heißt Drei Brunnen, Tre Fontane, weil er enthauptet worden sein soll und dann soll der Kopf dreimal auf die Erde geschlagen sein. Plopp, plopp, plopp.
Erstmal, warum wurde er enthauptet und von wem?
Die Legende ist, wie gesagt, das ist nicht historisch gesichert, aber die Legende ist, er war römischer Bürger. Deswegen hatte er ein Recht darauf, nicht so grausam hingerichtet zu werden durch eine Kreuzigung, sondern durch eine relativ milde Enthauptung. Aber gut, ist auch nicht schön, enthauptet zu werden, aber gekreuzigt zu werden ist noch viel döver.
Ja, auf dauert länger auch, ja.
Weil das ewig dauert, das Leiden nimmt ja kein Ende, das ist ganz schrecklich. Aber das ist also die Tradition. Er wird enthauptet, Tre Fontane, und sein Körper wird dann beigesetzt in einem Gräberfeld an der Via Ostiense. Das ist gar nicht weit weg von mir von zu Hause, da kann ich mit Fahrrad hinfahren, am Tiber. Und dort über diesem Grab baut Konstantin dann die erste große Pilgerkirche. Mhm. Und weil dieser Paulus ein echter Star war, ist diese erste Pilgerkirche, die Paulskirche, ein Riesen Pilgermagnet. Also die Leute pilgern viel mehr in die Paulskathedrale als nach St. Peter.
Ja, aber es war doch jetzt total leer, als du da warst.
Stimmt. Also damals waren ganz viele
Heute weiß es keiner.
Nein, also es war erst das heilige Jahr ist vorbei, aber die liegt auch so ein bisschen außerhalb. Egal. Mhm. Auf jeden Fall, diese Paulskathedrale wird von Konstantin gebaut, dann brennt die ab, geht kaputt, wird neu aufgebaut und dann passiert etwas, das ist so traurig.
Was denn?
Im 19. Jahrhundert steht diese mittlerweile uralte, noch antike Basilika, in der in Fresken die Bilder aller Päpste sind.
Ja.
Und das Irre ist, ich weiß, was du denkst. Du denkst, wie können da die Porträts der Päpste sein? Woher soll man wissen, wie Petrus ausgesehen hat? Oder sein Nachfolger Linus? Oder der Nachfolger Viktor? Kein Schwein hat damals ein Bild gemalt, richtig?
Och, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht so weit gedacht, weil von Jesus und Maria macht man sich ja auch Bilder und weiß gleichzeitig, so haben die nicht ausgesehen.
Genau. Und das ist bei den Päpsten genauso. Wenn du da reinkommst, sind diese Mosaiken, die man heute in der Kirche sieht, von den 200, mittlerweile 67 Päpsten, die ersten bis zum 15. Jahrhundert sind freie Erfindungen. Also ob die klein waren, groß waren, blond waren, dunkelhaarig waren, ob sie eine lange Nase hatten, ob sie breite Lippen hatten, alles das ist ausgedacht. Nur in der alten Basilika, in der alten Paulsbasilika waren noch viele Porträts von Leuten, die von Malern hergestellt worden sind, die Leute noch gesehen haben. Das heißt, die haben noch Porträts gemalt von den Päpsten des 15., 16., 17., 18. Jahrhunderts. Das heißt, man hätte sehen können, wie die wirklich ausgesehen haben.
Mhm.
Und dann in einer Nacht im 19. Jahrhundert gibt es einen Volldeppen, der hat ein kleines Fass mit Teer. Der soll das Dach abdichten. Da ist nur ein kleiner Riss. Nichts Schlimmes. Einfach ein Riss im Dach. Ja. Teer aufweichen, drüber schmieren, nach Hause gehen, Feierabend. Und dieser Vollidiot, statt das Feuer in diesem Töpfchen, mit dem er das Teer aufgelöst hat, weich gemacht hat, auszulöschen, geht nach Hause, trinkt sich ein Weinchen, unterhält sich mit seiner Frau und die ganze wunderschöne, einzige, super antike Basilika brennt in einer ganzen Nacht ab. Zack.
Das ganze Ding, also nicht nur der Dachstuhl.
Der Dachstuhl stürzt ein. Der hintere Teil, die Apsis, diese wunderschöne Apsis, ist Gott sei Dank gerettet worden. Aber die Porträts der Päpste sind alle kaputt gegangen.
Und natürlich hatte ja, man hat ja da auch noch keine Fotos von machen können. Also es gab keinerlei Abbildungen davon.
Nein.
Keine
Kopien. Man hat leider, Goethe war da drin. Goethe hat das beschrieben, hat gesagt, oh wie toll, ganz tolle Basilika. Mhm. Unglaublicher Eindruck. Aber wie gesagt, in dieser Nacht im 19. Jahrhundert brennt diese Basilika leider bis auf die Grundpforten nieder, weil dieser, weißt du, Menschen machen Fehler. Du machst, also hast natürlich das Feuer nicht ausgemacht, deine Garage brennt ab. Blöd.
Ja. Ja.
Du hast, was weiß ich, auf dem Zeltplatz irgendwie mit dem Zigaretten rumgespielt, dein Zelt brennt ab. Auch blöd.
Ja.
Aber du verbrennst die wichtigste Kirche der Christenheit, weil du das Feuer nicht ausgemacht hast.
Ich weiß nicht, ob man dann noch in den Himmel kommt, ehrlich gesagt. Ich glaube, dann wird es eng.
Also der liebe Gott ist barmherzig, aber der, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es jemanden in Rom gibt, auf den ich echt sauer bin, dann auf diesen Trottel.
Das tat ihm bestimmt leid.
Ja, und aber die Kirche war ja hinüber. Also was
Gedanken
weiß ich.
Woanders.
Ja, ist ja schon gut, Gedanken woanders.
Ja,
gut, also du machst einen Auffahrunfall, weil du nicht aufgepasst hast. Meinetwegen. Irgendwie, dir brennt der Weihnachtsbaum ab. Passiert auch. Die Kirche, aber du verbrennst.
Aber es ist niemand gestorben, oder?
Nein, es ist niemand gestorben, aber die Kirche ist ja tot.
Ja,
also fast tot.
Ganz ehrlich, da bin ich ja noch froh, dass niemandem was passiert ist.
Naja, trotzdem, also ich finde das mit der Kirche schon sehr schlimm. Also ich bin großer Kirchenfan.
Ja, klar. Und dann, ich finde das auch ganz schrecklich. Und dann haben sie es neu aufgebaut? Oder?
Dann haben sie es neu aufgebaut und dann passiert etwas, was auch in der Peterskirche passiert ist. Man hat gesagt, so etwas darf sich nie wiederholen. Also keine Bilder mehr, kein Holz, keine Leinwand, nichts, was brennen kann.
Ja.
Alles das, was als Schmuck in eine Kirche gebaut wird, wird aus Stein. Deswegen sind da Mosaiken und keine Bildchen mehr. Deswegen gibt es keine Leinwände mehr, auch in der Peterskirche nicht. Alles Mosaiken, kein Holz, das darf einfach nicht brennen. Und dann wird diese Kathedrale wieder aufgebaut und ist immer noch, die ist ähnlich der Ursprungskathedrale. Und wenn du da heute durchgehst, das ist schon beeindruckend, zumal es gibt da noch einen Gegenstand drin, der würde dich begeistern. Und es gibt zwei Gegenstände, die mich begeistern. Das eine ist ein Kreuz. Also wenn du in die Kathedrale reingehst, ich konnte da nicht länger bleiben, hast du ja dem Einspieler gehört, weil der Gottesdienst anfing und dann bin ich da rausgegangen, weil ich wollte nicht
die Leute stören. Wolltest du auch nicht anderthalb Stunden, wolltest du da auch nicht singen und hüpfen und
ich hätte da gerne gesungen, aber ich wollte nicht eine Aufnahme machen, während dein Gottesdienst läuft.
Passt.
Also
ja, gehört sich nicht.
In der Kapelle links neben dem Hauptaltar gibt es zwei Dinge, die sind super. Das Kreuz. Das ist ein sehr ungewöhnliches Kreuz. Du siehst also Christus am Kreuz, hast du schon tausendmal gesehen, nichts Besonderes. Aber dieser Christus am Kreuz hat einen extrem nach links geneigten Kopf. Das heißt, der guckt überhaupt nicht nach vorne, sondern guckt ganz streng nach links.
Warum?
Und wenn man davor steht, denkt man, das ist ja ein komisches Kreuz. Und die Legende geht darum, dass es ein Wunderkreuz ist, weil die heilige Brigitte in Schweden.
Okay.
Die ist in diese Kapelle gekommen, aber von der Seite. Und dann hat sich das Holzkopf des Kreuzes zur heiligen Brigitte hingedreht.
Natürlich.
Und so ist dieser Kopf geblieben.
Natürlich. Gut.
Das heißt, dieses Kreuz heißt auch das Brigittenkreuz, weil Jesus, als er die heilige Brigitte gesehen hat, sich zu ihr gedreht hat.
Heilig ist man doch erst, wenn man schon tot ist.
Ja, also da war
sie. War die aber ja noch gar nicht heilig.
Da war sie noch nicht heilig, aber er hat
also
schon gedacht,
dass sie. Also sie hat ihm den Kopf verdreht, könnte
richtig.
Man sagen.
Sie hat ihn eindeutig. Stimmt, habe ich noch nie so gesehen. Du hast völlig recht. Ja, sie hat dem definitiv den Kopf verdreht, ja.
Auch ein schlimmer.
Ja,
gut. Genau. Und das andere?
Und das andere ist, es gibt dort einen Holz-Paulus. Als eine sehr, sehr alte Skulptur, 11. bis 12. Jahrhundert, aus Holz. Und die Pilger haben von dieser Holzskulptur mit ihren Zähnen oder auch mit den Nägeln kleine Splitter abgegrabbelt. Also die haben da reingebissen.
Um das mitzunehmen?
Um einen Splitter von Paulus mitzunehmen.
Bleibt
und
aber
deswegen
nicht mehr
sieht diese Holzfigur sieht ziemlich mitgenommen aus, weil da jede Menge Splitter fehlen. Das war eines der wichtigsten Reliquien, die es damals gegeben hat.
Die Biber, die da drin.
Ja, genau, richtig. Also,
da muss man erstmal drauf kommen. Aber was ich fragen wollte, dann mussten diese ganzen Papstmosaike mussten dann ja alle neu gemacht werden, ohne dass man wusste, wie die aussehen. Also bis zum Jahr des Brandes sind es einfach Fantasiegebilde, die da unter der Decke hängen.
Fast. Also man hat, es gibt Bilder natürlich, die Päpste ab ungefähr dem Jahr 1500 haben von sich Porträts machen lassen. Da wusste man, wie die ausgesehen haben. Deswegen stimmen diese Bilder so ungefähr überein. Bei den Päpsten, sagen wir mal so, von ab Petrus bis zum 15. Jahrhundert, das ist reine Fantasie. Kein Mensch hat eine Ahnung, wie die ausgesehen haben. Ja. Man musste nur nachträglich, das ist für die Künstler nicht so ganz einfach gewesen. Manche von den Päpsten sind ja viele Jahrhunderte nach ihrem Leben heilig gesprochen worden. Und dann müssen sie wieder hochkrabbeln und einen Heiligenschein um den Papst machen.
Oh, ist ja auch wieder ungünstig. Ja, müsste man da nicht rechtzeitig dann schon wissen. Ja, okay. Aber sag mal, ist da denn noch genug Platz? Weil ich erinnere mich jetzt an das Büro von Giovanni Di Lorenzo. Der klebt immer die aktuelle Zeitausgabe, also den Titel, an die Decke, damit er alle, also das ganze Büro ist ausgekleidet mit Zeittiteln. Also Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur der Zeit, und er sagt, wenn die Decke voll ist, dann müsste er dann auch mal in Rente gehen. Und da frage ich mich jetzt natürlich, sind da jetzt, wie viele Päpste können denn da jetzt noch kommen?
Ja, du hast das eine super Frage, du hast völlig recht. Das war ein Riesenproblem. Unter Papst Johannes Paul II. Gab es nur noch 3 völlerfreie Plätze. Und es gibt ja die Weissagungen des Malachias, müssen wir in einer anderen Sendung auch machen. Also das ist ein Mann gewesen, der hat vorhergesagt, wann die Welt untergeht. Und der hat gesagt, der letzte Papst wird ein Nicht-Weißer sein und er wird den Namen Petrus tragen. Jetzt waren aber nur noch 3 Plätze in der St. Pauls Kathedrale frei. Dann haben Leute gesagt, okay, wir haben Pech, ein Papst regiert nur wie Johannes Paul I. einen Monat, bleiben nur noch 2 Päpste. Wenn dann einer von denen nach 10 Jahren stirbt und der andere auch nach 10 Jahren stirbt, ist in 20 Jahren Schluss. Deswegen gab es schon Leute, die haben so Endzeitszenarien damals zur Zeit von Johannes Paul II. Organisiert. Also die haben gepredigt, bitte kauft keine Aktien mehr. Das lohnt sich überhaupt nicht.
Geht zur Arbeit, macht schnell eure To-Do-Liste fürs Leben nochmal durch.
Ihr braucht keine Häuser mehr bauen. Das jüngste Gericht steht ja vor der Tür, weil
Klima nicht mehr retten.
Richtig, weil in der Paulskathedrale sind ja nur noch 3 Plätze frei. Also es kann sein, dass auch in 3 Jahren schon Schluss ist. Also strengt euch gar nicht mehr an. Streiken braucht ihr auch nicht mehr.
Aber ganz kurz, die Kardinäle, die wählen doch so einen Papst. Dann könnten die doch einfach sagen, wenn da jemand aufkreuzt, der Petrus ist und auch noch schwarz oder keine Ahnung, irgendwie er zumindest nicht weiß ist, dann wählen wir den lieber nicht, weil sonst geht ja die Welt unter.
Ja, aber Heike, das geht doch nicht, weil der Heilige Geist gibt doch den Kardinälen ein, wen sie wählen müssen.
Ah, der Heilige Geist, den vergesse ich immer, dass der ja wählt.
Ja, das ist ganz schlecht, dass du den vergisst. Den darfst du nicht vergessen.
Das spielt eine ganz große Rolle. So fing doch unser Podcast an mit dem Konklave.
Genau, also der Heilige Geist könnte jetzt den Kardinälen eingeben. Ihr wählt jetzt diesen Nicht-Weißen mit Namen Petrus und dann geht die Welt unter, dann kommt das jüngste Gericht.
Ja, und nur, weil da keine Plätze mehr sind.
Ja. Das haben ganz viele Leute geglaubt. Die haben gesagt, die Prophezeiung der St. Pauls Basilika ist eine ganz einfache bis auf nur noch 3 Plätze. Ja.
Glaube ist auch nicht immer so schön. Also wenn man zu doll glaubt, das kann auch manchmal wehtun.
Siehst du, und das hat Johannes Paul II. Ernst genommen, weil es einfach immer mehr Gruppen gab, die den Weltuntergang gepredigt haben. Und hat dann gesagt, okay, so geht's nicht weiter. Wir müssen in der Pauls-Basilika Platz schaffen, damit die Leute aufhören, über den Weltuntergang zu spekulieren. Und der hat 25 neue Plätze geschaffen.
Gut, also wir haben noch einen Moment Zeit, meinst du?
Also, richtig, die ersten 3, die noch frei waren, die sind ja mittlerweile besetzt. Also sein Nachfolger Josef Ratzinger, dessen Nachfolger Papst Franziskus und jetzt, für alle, die jetzt die Paulskathedrale besuchen wollen, also wenn ihr nach vorne geht in Richtung des Hauptaltars, schaut auf die rechte Seite und nur unter einem Porträt sind jetzt Scheinwerfer an, das von unserem Papst Leo XIV. Der hat jetzt erleuchtet. Lämpchen. Richtig.
Ja, es erleuchtet sogar, ja.
Und das ist jetzt ganz nahe an dem mutmaßlichen, seltsamen Paulusgrab.
Ach ja, das Grab, sag mal, das ist ja, was ist denn da jetzt? Also liegt der da jetzt oder nicht?
Also das ist
oder,
eine
also
der...
Mit und
das
ohne
ist,
Kopf.
Dieses Paulusgrab ist eine der unglaublichsten Orte meines ganzen Lebens. Aus einem, aus einem ganz verrückten Grund. Diese Kirche wird gebaut auf dem Grab des Paulus ungefähr um das Jahr 300. Möglicherweise stand also der Sarkophag des heiligen Paulus um das Jahr 300 in dieser Kirche. Sehr wahrscheinlich. Seit dem Jahr 320, 330, dem Bau der ersten Kathedrale, bis zur Regierungszeit von Josef Ratzinger, 2000, der Ratzinger wird im Jahr 2005 gewählt, bis zur Regierungszeit von Josef Ratzinger, also 1700 Jahre, macht kein Mensch diesen Sarkophag auf, um nachzugucken, ob da echt der heilige Paulus drin liegt.
Das ist ja verrückt. Also die Neugierde ist ja nicht so besonders ausgeprägt gewesen.
Verstehst du, es gibt Leute, die halten es nicht aus, ihre Weihnachtsgeschenke zu sehen, sondern die gucken vorher, wo Mami die versteckt haben kann.
Du
oder
früher vielleicht?
Ja, also ich habe das schon immer mal gucken wollen. Natürlich. Ja. Also meine Mutter hat das versucht zu unterbinden. Aber verstehst du, das ist ja auch möglich, dass jemand sagt, okay, ich muss jetzt ein halbes Jahr warten, bis ich den Ehering kriege oder bis ich mir das Kleid kaufen kann oder wie auch immer. Also es ist ja normal, dass man auf so eine schöne Bescherung wartet. Aber 1700 Jahre kommt keiner auf die Idee, diesen Sarg aufzumachen.
Das ist verrückt. Vielleicht hat man Angst, wird, dass da gar nichts drin ist oder so.
Ja, aber selbst wenn es Leute, ich meine, weißt du, 1700 Jahre, wie viele Generationen von Menschen muss es denn gegeben haben, die gesagt haben, ey, was ist, wenn der leer ist? Was ist, wenn da was drin ist? Was
wenn da 10 Leute drin sind.
Oder wenn Paulus sein Buch oder seine Briefe, wenn die mit in dem Sarkophag begraben worden sind.
Die werden jetzt schon vergammelt. Aber ja, und dann, sag mal, und war der drin? Von dem war sein Kopf auch da? Der plumpste da rum.
Dann wird dieser Sarkophag... der ist etwa bis zum 15. Jahrhundert irgendwie sichtbar, noch unter dem Hauptaltar. Dann wird das alles zugemacht. Dann ist es den Leuten 500 Jahre lang völlig egal. Es interessiert niemanden. Und Ratzinger kommt dann auf die Idee zu sagen, ey, wir haben eine Riesenkathedrale, die heißt Paulskathedrale. Da soll es einen Sarg gegeben haben. Der war da vor 500 Jahren, hat den zum letzten Mal einer gesehen. Warum gucken wir nicht mal nach, ob der noch da ist und was da drin ist? Also stell dir mal vor. Also wie lange, ich würde jetzt mich mal ernsthaft fragen, gibt es ein Überraschungsei, dass seit der Erfindung der Überraschungseier nie geöffnet worden ist?
Ach, also, das ist eine gute Frage.
Also ein seit 40 Jahren geschlossenes Überraschungsei.
So, zu Flohmärkte gehen und so und gucken, ob da noch irgendwo ein Happy
Aber die Schokolade, die vergammelt dann ja irgendwann.
Ja, die Schokolade
auch.
Vergammelt, ja. Nee,
gut. Na gut, also, auf jeden Fall.
Was war denn jetzt in diesem Überraschungsei?
Und dann lässt also so Josef Ratzinger Grabungen machen und dann habe ich gedacht, finden die den nicht und die finden den an der logischsten aller Stelle, nämlich genau unter dem Altar. Also die mussten nur einmal ein Mäuerchen einreißen. Und die ganze Geschichte, die 1300 Jahre lang ein Rätsel war, wird mit einem Schlag gelöst, weil sie finden diesen 2,40 Meter wirklich ungewöhnlich langen Sarkophag. Da drauf steht, hier ist der heilige Paulus begraben und da drin finden sie Knochenreste und ganz besonderen Stoff, blauen Stoff, der also nur für ganz besonders wichtige Menschen benutzt worden ist. Und die Knochenanalyse gibt, dass wir immer... und dort in diesem Sarkophag begraben worden ist, um das Jahrhundert bis 200 gelebt haben muss. Also es ist durchaus möglich, dass die Reste, Überreste des Menschen, die dort liegen, tatsächlich die des heiligen Paulus sind.
Aha, und mit oder ohne Kopf?
Es gibt Fragmente von den Knochen. Ob der Mann enthauptet worden ist, konnte man an den Knochenresten leider nicht mehr feststellen.
Aber dass da noch Stoff ist. Und was haben sie denn mit dem Zeug gemacht? Das haben sie aber dann wieder verbuddelt dann oder wie?
Das Ganze ist konserviert worden. Das ist genauso wie bei den anderen Gräbern. Also man versucht, diese Knochenüberreste in einer gewissen Art und Weise zu konservieren. Aber es ist ja auch ein Grab. Und deswegen haben die gesagt, wir lassen ihm diese ewige Ruhe. Ja. Und wer mag, kann jetzt zum Paulusgrab pilgern und sich die Frage stellen, wer war dieser rätselhafte Mann aus Tarsus? Wie viel steckt in den Päpsten, die nach ihm gekommen sind? Und weißt du, was ich total gerne mit dir machen würde? Wenn wir mal in die Kirche gehen würden, also in diese St. Paulskathedrale, dann könnten wir an den Päpsten vorbeigehen und uns die angucken, die einen Heiligenschein haben und die, die keinen Heiligenschein haben. Und wir könnten bei denen, die keinen Heiligenschein haben, mal nachlesen, was haben die eigentlich angestellt, dass sie keinen Heiligenschein abgekriegt haben.
Ja, das ist eine gute Frage. Ist so ein Papst nicht immer heilig? Ich hätte jetzt auch gedacht.
Nee, es gibt jede Menge Päpste, die sind nicht heilig gesprochen worden. Ich glaube, die ersten 50 oder 60 wurden automatisch heilig gesprochen. Da gibt's
und wie viel Prozent der Päpste sind denn jetzt heilig? Wie viel haben Heiligenschein, wie viel nicht? 50-50?
Also ich, wenn ich mich nicht irre, sind 81 Päpste heilig gesprochen worden. Also von den mittlerweile 267, die es gibt, ist es also etwa...
Das ist nicht so viel.
Nee, noch nicht mal jeder Dritte.
Ein bisschen mehr Mühe geben können. Da müssen wir, glaube ich, nochmal nachforschen. Okay, und was gibt es sonst? Also jetzt hat der Papst hat also sein Mosaik gesegnet. Letzte Woche hat er kleine Lämpchen gesegnet. Du hast irgendwie noch Hörer... Rinnenpost bekommen, dass wie Lämmer am besten im Kofferraum transportiert werden.
Ja, da danke ich nochmal der Hörerin, die hat uns ein ganz tolles Video geschickt, wie sie ihre Lämmer im Kofferraum transportiert. Fand ich interessant. Vielen Dank dafür.
Da anfangen im Vatikan, ja.
Genau, aber ich möchte noch einmal was sagen. Der Papst hat den Gedenktag des Holocaustes.
Ja. Richtiges Thema.
Richtig, der hat den Gedenktag des Holocaustes, hat eine lange Rede dazu gehalten und hat, das ist ja für die katholische Kirche ein sehr wichtiger Punkt, sich ganz klar gegen Antisemitismus, hat also über das Grauen des Holocaustes gesprochen, hat an die Opfer des Holocaustes gedacht, darum gebeten, dass wir eine Welt aufbauen sollen ohne jeglichen Antisemitismus. Also das machen wir vielleicht. Lass uns das mal eine eigene Sendung machen über den Papst und den Antisemitismus, also die katholische Kirche. Das ist ja ein sehr, sehr schmerzliches, sehr interessantes.
Die katholische Kirche in der Nazizeit, ne? Pius, ja, und so weiter. Ja,
das geht ja sehr, sehr weit zurück. Ja. Also dieser Antisemitismus der katholischen Kirche, der steht schon in der Bibel. Also das ist eine uralte Geschichte, da müssen wir mal drüber reden. Aber wie gesagt, das war dem Papst wichtig und das ist auch, ich meine, das ist, finde ich, weißt du, natürlich, der Papst ist an dem Tag, an dem im Holocaust gedacht wird, hat er gar keine andere Wahl, als die Rede dazu zu halten, das ist schon wahr. Aber dass er so deutlich gesprochen hat und dass er auch, dass die Kirche auch daran erinnert, dass sie ja Schuld mit Schuld an der Entstehung des Antisemitismus hatten. Und dass er gesagt hat, wir müssen an dem internationalen Holocaust-Gedenktag auch daran denken, dass wir die Ablehnung jeder Diskriminierung, jeder Ethnie, jeder Nationalität und auch, das fand ich ganz toll, jeder Religion, also Menschen zu diskriminieren, weil sie eine andere Religion haben. Das ist für die Kirche, weißt du, das hört sich voll selbstverständlich
oder
an.
Keine, ne?
Oder keine, genau. Mh. Warum sollte man jemanden diskriminieren, weil der an irgendwas oder gar nichts glaubt?
Ja.
Das war für die katholische Kirche alles andere als normal. Es gab also viele Jahre, viele Jahrhunderte Haftstrafen im Kirchenstaat der Päpste, wenn du das, was in der Bibel steht, geleugnet hast. Also wenn ein Spitzel dich dabei erwischte, kamst du in den Knast. Oder wenn du Ostern nicht in die Kirche gegangen bist, kamst du auch in den Knast. Es hat ja viele Unternehmen auch gegeben, die Angestellte nur eingestellt haben, wenn sie ein Führungszeugnis von der katholischen Kirche haben. In Deutschland ist es ganz berühmt, die Geschichte der Familie, die C&A besessen haben. Die haben so lange darauf bestanden, dass Führungszeugnisse vorgelegt wurden und dass ordentliche Christen waren. Also das hat eine lange Tradition. Ich will damit nur sagen, das fand ich einen wichtigen Tag und das ist auch eine Sache, da hat sich Leo XIV. Noch eine ganze Menge vorgenommen. Ich finde es aber interessant und spannend, dass es jetzt ein amerikanischer Papst ist. Verstehst du? Ich war dabei, wie ein polnischer Papst in Jerusalem an der Klagemauer stand und um Vergebung für das gebeten hat, was Christen Juden angetan haben. Ja. Das war im Jahr 2000. Dann kam ein deutscher Papst. Von dem muss ich ganz sagen, hätte ich mir sehr viel mehr erwartet, was die Einräumung der Schuld angeht. Franziskus, ein Mann aus Argentinien, der hat ja wirklich ein Meilenstein, ganz wichtig. Er hat das Archiv öffnen lassen, hat gesagt, wir müssen die Hosen runterlassen, weil es ist wahr, dass die katholische Kirche schwerste Kriegsverbrecher, die nach Argentinien abgehauen sind, noch in Argentinien unterstützt hat.
Das betrifft danach also auch noch, also nicht nur bei der Flucht geholfen und so weiter.
Ja. Nicht nur bei der Flucht geholfen, die haben nachher noch in Argentinien, hat es kirchliche Zuwendungen gegeben an Menschen, die dorthin geflohen waren. Und wie du weißt, dazu gehörte Adolf Eichmann, der Architekt des Holocaustes, dazu gehörte Josef Mengele, der, wie wir schon mal gesagt haben, der ist ja bei einem Badeunfall getrunken, also der ist auch nie zur Rechenschaft gezogen worden. Ja. Also da hat Franziskus gesagt, wir müssen das einfach alles auch mal offenlegen, weil er aus Argentinien war. Und jetzt kommt ein amerikanischer Papst, der hatte mit der Geschichte des Holocaustes absolut gar nichts zu tun. Der ist in den USA aufgewachsen und den größten Teil seines Lebens in Lateinamerika verbracht. Und natürlich würde man sagen, naja, der hat von der Vorstellung des Volkes, der Täter, überhaupt keine Ahnung, dass der sich das zu eigen gemacht hat und gesagt hat, dass auch die katholische Kirche da sich an die eigene Nase fassen muss, was wir da verbrochen haben. Das fand ich wichtig und gut. Deswegen denke ich mal, Leo ist auf einem guten Weg. Leo muss sich jetzt mal überlegen, ob er nicht doch am Montagabend seine Ruhe haben will. Ich werde mit den Kollegen mal sprechen und denen sagen, bitte hört auf, dem ständig aufzulauern. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand auf mich hören wird. Und ich fürchte, ich werde auch mal wieder hinfahren. Leider bin ich noch, ich bin noch keine geläuterte Seele.
Empfiehlst du noch in Ungnade, jetzt wo er gerade so gut auf dich zu sprechen ist, nach eurem Tee trinken?
Ich glaube, er wird das mir verzeihen. Vielleicht freut er sich ja, wenn er mich sieht. Mal gucken. Auf jeden Fall wird er sich an Mr. Englisch erinnern.
Ja, unbedingt. Lernt er weiter Deutsch eigentlich?
Er hört weiter. Es interessiert ihn. Das weiß ich mittlerweile aus mehreren Gesprächen, auch mit Bischöfen, die bei ihm gewesen sind, die gesagt haben, also Deutschland liegt ihm sehr am Herzen. Das liegt auch daran, dass die Finanzierungslage natürlich wichtig ist. Obwohl, ich habe aus den Statistikern der Kirche jetzt gehört, was die Zuwendungen, also das Geld, das an den Vatikan überwiesen wird, ist Deutschland mittlerweile nicht mehr unter den ersten drei.
Ach was.
Genau, sondern Südkorea hat uns überholt. Die Südkoreaner zahlen mittlerweile mehr an den Vatikan als das doch in der katholischen Kirche nicht unwichtige Deutschland. Aber Südkorea ist ein sehr katholisches Land. Ich bin immer ganz glücklich, weil ich habe ein Buch, das in Südkorea erschienen ist. Ich freue mich immer, wenn ich die Belegexemplare kriege, weil ich habe nicht den Schimmer, eine Ahnung, was da drauf steht.
Das aber, ist schön. Ja, das finde ich gut, ja.
Ja, aber wie sieht es denn im Buchhaus eigentlich aus? Freuen sich die Leute schon?
Die Leute, ich glaube, also die Tickets verkaufen sich weiter und weiter. Ich habe jetzt schon mal ein paar zurücklegen müssen für Freunde und erstmal gefragt, kriege ich eigentlich noch 2-3 Freikarten? Und dann hieß es ja, du bist ja die Künstlerin. Du kriegst natürlich Freikarten. Jetzt weiß ich, dass ich Künstlerin bin. Das
super.
Finde ich gut. Ja,
und dann kannst du dir schon mal überlegen, wo ich in Buchholz absteige. Da gibt es doch bestimmt.
Ja, da frage ich mal den Veranstalter. Es gibt Verschiedenes, ja. Aber nicht, dass alles ausgebucht ist, weil so viele Leute anreisen.
Ja, stimmt. Das ist ja blöd. Ja. Und wir müssen dann ja vorher oder nachher müssen wir irgendwie was essen gehen oder so. Mit
das kriegen wir hin. Das schaffen wir alles. Ja, und wir sind ja 2 Tage später, bist du dann ja auch in Bremen bei 3 nach 9.
Richtig, da freue ich mich auch schon drauf.
Norddeutschland-Tournee.
Ja, und es sieht so aus, als gäbe es noch einen ähnlichen Termin, aber das verrate ich noch nicht. Das machen wir vielleicht in der nächsten Sendung. Also ich weiß, dass viele Hörerinnen und Hörer uns geschrieben haben, gesagt haben, leider, Buchholz geht nicht so weit weg, aber wir würden gerne woanders hinkommen. Wir gucken mal.
Ich glaube, Süddeutschland ist dann immer noch nicht so richtig auf der Liste. Ich habe noch eine Mail bekommen aus Süddeutschland, von wegen, ich hätte mich ja nicht so freundlich über das Augustinerbier geäußert. Wie gesagt, das tut mir sehr leid. Ich kenne das einfach gar nicht, weil ich ja so friesisch herb pilzmäßig aufgewachsen bin, aber das ist wohl eine ganz interessante Geschichte mit einer Frauendynastie dahinter und so.
Ja, ich kann dazu nur sagen, also einen Termin möchte ich jetzt doch noch sagen. Am 19. März bin ich zusammen mit meinem Freund Pater Franz im Augustinerkloster Maria Eich, Planegg bei München. Da machen wir eine Veranstaltung über den Papst, 19. März, der Josefstag. Das ist der italienische Vatertag. Also wenn jemand kommen möchte, ihr könnt euch vor Ort informieren. Ich glaube, wir beginnen so gegen 18 oder 18.30 Uhr. München, Kloster, 19. März.
Augustiner, bestimmt auch mit dem Augustinerbier.
Mit dem Augustinerbier und dem Augustinermönch.
Siehste, läuft bei dir.
Siehste? Meine Liebe, bis zur nächsten Woche.
Liebe, bis danke nächste dir für Woche. Heute. Ich bin gespannt, was wir besprechen. Heilige
ich
Päpste,
auch.
Unheilige Päpste. Ich freue mich. Bis dahin.
Alles klar, du auch.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen.
Ton und Schnitt Valentin Röwenstrunk.
Aufnahme und Postproduktion das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion Kerstin Englisch.
Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.